wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch ganz herzlich meine Wenigkeit Kevin Scheuren und mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Wir sind bei unserem zweiten Saisonrückblick des Jahres 2017 angekommen. Nächste Woche ja unsere große Live-Ausgabe ab 19 Uhr, Donnerstag, 21.12., 19 Uhr hier auf meinsportradio.de. Geht mal auf unsere Facebook-Seite, da haben wir eine Veranstaltung erstellt. Dort steht die Telefonnummer, die ihr anrufen könnt, wie ihr eine Mail schreiben könnt, an wen ihr die schreiben könnt, um Fragen in die Sendung reinzuschicken, den Hashtag bei Twitter und. Und am besten klickt ihr auf Teilnehmen, dann wird das auch alles schön geteilt und wir kriegen sehr, sehr viele Formel-1-Fans zusammen, die mit uns über die Saison diskutieren wollen. Wir werden heute über die Teams Renault, Williams, Force India und Red Bull Racing sprechen und dann nächste Woche in der Live-Ausgabe natürlich über Mercedes und Ferrari, aber auch über alles das, worüber ihr sprechen wollt, über alles das, was wir in der letzten Ausgabe besprochen haben. Freie Themenauswahl, ihr könnt anrufen, ihr könnt mitdiskutieren, wir nehmen uns 2 Stunden oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger Zeit für euch, je nachdem, wie viele Leute von euch anrufen und sich beteiligen wollen. Nächste Woche Donnerstag, 21.12.2017 um 19 Uhr, Starting Grid live. Das wird dann auch unsere letzte Ausgabe des Jahres sein, aber im Januar melden wir uns dann zurück mit einigen schönen Sachen, die wir schon im Hintergrund am Vorbereiten sind und euch dann präsentieren werden. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Saisonrückblicks und beginnen mit Renault. Renault 57 Punkte in der Teamwertung, damit 49 mehr als im Jahr davor, also eine absolute Steigerung. Christian, das musste man aber auch schaffen, denn man hat ja mit Nico Hülkenberg dann zu Beginn der Saison Jolyon Palmer und jetzt Carlos Sainz Jr. nicht umsonst jetzt mittlerweile 2 Top-Fahrer im Team, die dieses Werksteam, dieses traditionsreiche Werksteam aus Frankreich auch nach vorne bringen sollen. Also eine Steigerung im Jahr 2017 musste dringend her.
Ja, genau, das war das Minimalziel, wobei ich glaube, dass für Renault das sportliche Abschneiden in diesem Jahr im Sinne von Punkten und der WM-Endplatzierung, und auch da hat man ja gerade noch auf dem letzten Drücker Toro Rosso überholt und wurde Sechster, was ein paar Millionen extra bringt an Preisgeld fürs nächste Jahr, das hat man ja noch geschafft, aber im Vordergrund stand das, glaube ich, nicht für Renault, sondern im Vordergrund stand tatsächlich, das Team aufzubauen für die nächsten Jahre, weil da möchte man als Werksteam ja ganz andere Ziele erreichen, als einen 6. Platz in der Weltmeisterschaft. Da ist das Ziel mittelfristig um Siege und langfristig auch um die WM mitzufahren. Und ich glaube, da hat Renault dieses Jahr ganz gute Schritte eingeleitet, weil man hat gesehen, man ist beim Motor teilweise sehr aggressiv gewesen, was die Weiterentwicklung betrifft. Das hat noch nicht gereicht, um zu Mercedes und Ferrari aufzuschließen. Aber zumindest ist die Lücke deutlich kleiner geworden. Das ging das eine oder andere Mal auf Kosten der Zuverlässigkeit. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Rauchschwaden in Mexiko, wo ja ein Renault-Motor nach dem anderen wirklich hochgegangen ist. Und man hat hinter den Kulissen ein paar sehr wichtige Schritte gesetzt. A, mit der Verpflichtung und das, was ja offensichtlich und haben alle mitbekommen, von Nico Hülkenberg und später dann im Saisonverlauf auch Carlos Sainz. Das sind also 2 Fahrer, die nicht ganz noch in der Liga Lewis Hamilton, Sebastian Vettel spielen, aber die sozusagen das Beste abbilden, was es danach so auf dem Markt gibt. Absolute Top-Fahrerpaarung, die Renault da jetzt hat. Und das betrifft auch hinter den Kulissen, wo ganz viele Ingenieure von anderen Teams abgeworben wurden und ein größerer Coup auch dabei war, nämlich diese viel diskutierte Verpflichtung vom FIA-Techniker Marcin Budkowski. Viel diskutiert deswegen, weil Budkowski bei der FIA zum technischen Team gehörte, dass die technischen Designs aller Teams gesehen hat und somit auch die Geheimnisse aller Teams kannte. Und das ist natürlich Wissen, das er zu Renault mitnimmt. Und da hat es von einigen Teams Proteste gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn, der Kompromiss, auf den man sich geeinigt hat. Und da gab es ein paar Details, auf die wir, glaube ich, jetzt nicht mehr alle eingehen, weil das haben wir auch schon mal getan. Aber Budkowski wird dann zum 1. April auch zu Renault stoßen und mit Sicherheit sich da auch einbringen können, sodass, glaube ich, 2019 dann das erste Jahr wird, wo es so richtig richtig zählt für Renault. 2018 soll die Fortsetzung von 2017 sein, aber ich glaube, dass diese sportliche Weiterentwicklung im Hintergrund die richtigen Weichen zu stellen, war für Renault dieses Jahr wesentlich wichtiger als das Abschneiden in der Weltmeisterschaft.
Wenn ihr uns bei iTunes abonniert oder gerne auch im Archiv auf meinsportradio.de, könnt ihr natürlich alle Ausgaben der vergangenen Saison hören, dort wo wir uns auch ausführlich über die Verpflichtung von Marcin Butkowski unterhalten haben, welche Auswirkungen das haben könnte und die ganzen Rahmenbedingungen. Also einfach mal ins Archiv schauen und da mal reinhören. Ole, lass uns über die Fahrer sprechen. Nico Hülkenberg ist zu Renault gewechselt für viel, viel Geld, was ein Vertrag, den Vertrag, den unterschrieben hat, der bringt ihm eine Menge Geld ein. Er möchte allerdings auch endlich mal aufs Podium. Ja, das ist ja sein großes Ziel, ob er das dann irgendwann noch schafft mit Renault, das werden wir sehen. Diese Saison 43 Punkte, kein Podestplatz. Jolyon Palmer hat immerhin 8 Punkte geholt, das ist schon mehr als Daniel Kiat geholt hat. Und Carlos Sainz mit 6 Punkten noch sich eingebracht am Ende der Saison. Wie bist du mit der Leistung von den Fahrern zufrieden? Natürlich im Vordergrund Nico Hülkenberg.
Als du gerade eben Jolyon Palmer erwähnt hast, habe ich mich kurz erschrocken, weil ich habe ihn schon wieder ganz vergessen, ehrlich gesagt. Weil das ist tatsächlich so. Also ja, insgesamt hat natürlich Nico Hülkenberg quasi alleine die Kohlen aus dem Feuer geholt, das muss man klar sagen. Ich meine, Jolyon Palmer war sehr oft sehr langsam, hat dann in Singapur Punkte geholt, war dann danach weg. Ja, also und Carlos Sainz, ja, konnte dann auch nicht mehr ja so viel dann da ausüben, aber insgesamt glaube ich ein ganz gutes Jahr für Nico Hülkenberg. Es war ja immer sehr, sehr schwankend, muss man sagen. Also mal war Renault ja wirklich sehr, sehr gut. Sind da vorne um Platz irgendwie 4, 5, 6 mitgefahren und mal waren sie dann in der ja Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und ja, ich glaube, dass Nico Hülkenberg aber ganz zufrieden ist mit seinem Jahr. Übrigens könnt ihr das Interview mit Nico Hülkenberg, was wir am Anfang der Saison geführt haben, auch nochmal nachhören. Ja. Das ist vielleicht auch ganz interessant, so vor der Saison das mal zu hören jetzt aus dem jetzigen Standpunkt. Ja, ich glaube, wenn jetzt Carlos Sainz früher da gewesen wäre, dann wäre das auch ein sehr, sehr viel besseres Jahr gewesen für Renault. So war es halt nur, ja, okayer Durchschnitt, muss man sagen. Und Carlos Sainz konnte da nicht mehr so viel anrichten. Aber ich denke, gerade wenn die nächstes Jahr dann wirklich von Anfang an zusammenfahren und das Auto dann noch ein bisschen besser, dann sind auch schon, ja, ein ernstzunehmender Konkurrent für da vorne.
Genau, Ole, weil du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich dass quasi das über weite Strecken ein Ein-Mann-Team war. Wenn man nämlich einfach mal die Punkte von Nico Hülkenberg mal 2 multiplizieren würde, und ich weiß, das ist ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber auch nicht ganz weit hergeholt, aber dann steht Renault auch schon vor Williams auf Platz 5 und dann sieht es auch schon wieder ein bisschen freundlicher aus.
Das stimmt. Renault ist ja auch Motorenlieferant, aktuell noch für Red Bull Racing und natürlich in der kommenden Saison für McLaren. Nun ist Cyril Abitbol, der Teamchef von, oder der Sportchef von Renault, ja auch mit Dr. Helmut Marko aneinander geraten und mit Franz Tost, Christian. Wie wichtig ist es für Renault noch als Motorenlieferant überhaupt tätig zu sein, wenn man doch sein Werksteam sehr in den Vordergrund rücken will? Könntest du dir vorstellen, dass da in den kommenden Jahren auch noch ein Umdenken stattfindet und man wirklich noch mehr Fokus auf das Werksteam legt, wenn sich dieser Prozess der Verbesserung weiter einstellt?
Das weiß ich natürlich nicht, aber vorstellen kann ich mir das schon, weil die Situation ist ja folgende. Red Bull Racing fährt mit Renault-Motoren. Man weiß aber, die sind nie so richtig glücklich gewesen mit dieser Beziehung. Zumindest seit den goldenen Sebastian Vettel-Jahren gab es da ja immer mal wieder Spannungen zwischen beiden Parteien. Also weder Renault ist da ganz glücklich, noch Red Bull. Und Red Bull hat ja auch schon in Aussicht gestellt, dass man sich für die Zukunft vielleicht einen anderen Motorenhersteller suchen wird. Mutmaßlich Honda, wenn die es denn bei Toro Rosso auf die Reihe bekommen. Also Red Bull ist der Vermutung nach kein langfristiger Motorenkunde für Renault. Und was McLaren macht, bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil ich glaube, Renault war die einzige Alternative, die sie in Wahrheit zu Honda hatten, und von Honda wollten sie unbedingt weg, aber ob das langfristig der richtige Weg ist, beim Motorenhersteller zu sein, wo man hinter einem Werksteam fast zwangsläufig zweite Geige spielen wird, bin ich mir auch nicht ganz sicher. So, und jetzt klingt das Telefon, wie es immer so schön ist in Live-Shows. Also ich weiß es nicht genau, aber ja, ich glaube schon, dass Renault den Fokus ganz klar aufs Werksteam legen wird in den nächsten Jahren.
wir haben ja auch die Frage reinbekommen zur letzten Ausgabe, wie sieht das denn mit dem Budget aus und mit dem, wie das dann in Relation aussieht, das ist bei Renault ein bisschen schwierig. Auf motorsporttotal.com konnte man ja diese wunderbare Bilderstrecke sich angucken, wo dann bekannt gegeben worden ist, wie viel Budget hat das Team, wie viel Mitarbeiter hat das Team und wie viel hat man im Schnitt pro Punkt ausgeben müssen. Und bei Renault ist es so, dass man 172 Millionen Euro Budget hat, da ist aber die Motorenabteilung noch nicht drin. Ja, also wir müssen bei Renault, jetzt sind wir irgendwie auf zwei Seiten sehen, 600 Mitarbeiter, die beim Renault F1-Team arbeiten, 400 noch in der Motorenabteilung. Das macht 6,62 Millionen pro Punkt. Das hört sich erstmal verdammt viel an, Ole, ne?
Ja, das hört sich sehr viel an. Wenn man sich dann aber die Ergebnisse genauer anguckt, dann ja, dann irgendwie dann doch nicht. Beziehungsweise muss man dann ja auch sehen, was Renault für Ambitionen hat. Ja? Und wo man ja eigentlich theoretisch hingehört. Das ist ja natürlich erst das zweite Jahr gewesen, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Letztes Jahr war ja richtig schlecht, muss man sagen. Auch begünstigt natürlich durch dieses Fahrerduo, Kevin Magnussen und also Julian Palmer. Also das ist natürlich auf dem Papier, also muss man erstmal bringen. Also aus heutiger Sicht auch irgendwie unverständlich. Ich denke, ja, die gehören halt nicht auf Platz 6, wo sie, glaube ich, sind, ne? Sondern davor und ja, aber ich denke mal, das ist ja auch eine Entwicklung, ne? Also, und wenn man jetzt ja Renault dann nächstes Jahr sieht, dann sieht das, glaube ich, bisschen schöner aus.
Okay, dann lassen wir Renault erstmal Renault sein. Ja, wir können dann nächste Woche in der Live-Ausgabe gerne noch weiter über Renault sprechen. Vielleicht auch ein bisschen über die Rolle von Alain Prost, wie die so zu sehen ist. Und natürlich über Nico Hülkenberg. Wenn ihr wollt, dann ruft nächste Woche auf jeden Fall an. Donnerstagabend 19 Uhr hier auf meinsportradio.de. Und bereits an diesem Wochenende gibt es Sport und zwar... Ja, sagen wir mal so, Live-Sport etwas anderen Art und Weise. Kennst du Schachboxen, Ole?
Ja, durch Stefan Raab.
Ach, guck, ja. Aber bei uns gibt es Schachboxen, nämlich live am Freitag. Ihr solltet auf jeden Fall einschalten, denn das ist vor allem im Radio ganz interessant zu hören eigentlich, weil es ist diese Kombination aus Schach und Boxen. Es wird erst Schach gespielt, ja, und dann wird geboxt. Das Ganze ab 20 Uhr live hier.
Deswegen heißt das auch Schachboxen, ne?
Das ist ganz richtig. Ja, das ist ganz richtig. Gut zusammengefasst. ab 20 Uhr hier auf meinsportradio.de, der Intellectual Fight Club Nummer 9. Am 15.12. am Freitag ab 20 Uhr live auf meinsportradio.de. Nächste Woche dann am 21.12. Starting Grid live. Aber wir machen gleich weiter und zwar mit Williams hier im Saisonrückblick der Formel 1 Saison 2017 in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr im Web und in der App.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite Ole Waschkau natürlich, mein Co-Moderator und unser Experte von motorsporttotal.com, Formel-1.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Das nächste Team, über das wir hier sprechen wollen, in unserem zweiten Saisonrückblick der Formel-1-Saison 2017 ist Williams. Und ja, was soll man sagen, eines der traditionsreichsten Teams in der aktuellen Formel 1, die aber doch in den letzten Jahren ordentlich federn lassen mussten. Und das sieht man allein schon in der Bilanz der letzten beiden Jahre. 83 Punkte in der Teamwertung dieses Jahr, das sind 55 weniger als 2016. Und das ist schon ein ganz großes Brett. Felipe Massa, mit dem hatten sie einen der erfahrensten Fahrer im Feld, der hat 43 Punkte geholt. Und mit Lance Stroll den unerfahrensten Fahrer im ganzen Feld. Und der hat immerhin 40 geholt. Heißt nur 3 Punkte weniger als Felipe Massa. Und Felipe Massa war ja von sich selbst sehr überzeugt und findet, der hat eine grandiose Saison gefahren, wie das Roman Weidenfeller sagen würde. aber da kann man sagen, Ole, das stimmt so nicht. Das war von Massa in seiner letzten Formel-1-Saison allerhöchstens Durchschnitt.
Ja, das war halt, ja. Also man hat ihm so ein bisschen, glaube ich, angemerkt, dass er so jetzt nicht mehr die Ultra-Motivation hatte. Er hat ja schon aufgehört, das wissen wir ja. Vielleicht kommt er ja auch nochmal zurück. Es ist ja noch in der Schwebe. Wobei er nimmt das als News vielleicht, er übernimmt ja jetzt den Posten als Offizieller der FIA für die Kart-Weltmeisterschaft.
Ja, das Offizieller für die Federn.
Ja. Ja. ja, man kann halt sagen, er hat Federn gelassen. Also das ist wirklich so. waren jetzt nicht so gut. Du weißt halt auch nicht, wie gut der Williams wirklich war. Ne? Das kann man schlecht sagen, ja, weil der eine hatte halt nicht mehr so viel Bock und der andere war noch unerfahren. Das lässt sich dann schwierig sagen. Er hat zwar immer wieder Punkte geholt, war dann am Ende aber nur 3 Punkte vor Lance Stroll. Aber für Lance Stroll muss ich dann halt auch mal irgendwie eine Lanze, Wortspiel, brechen, weil er wird immer schlechter gemacht, als er ist. Also er hat, finde ich, dieses Jahr schon gezeigt, dass er definitiv das Talent hat in Baku. Da werden jetzt wieder einige sagen, ja, das war aber Glück. Ja, aber du musst halt auch Glück haben, an der Spitze nicht auszufallen. Also das ist, das ist immer dann so ein bisschen schwierig, das zu sagen. Das muss man halt erstmal zu Ende fahren. Monza zum Beispiel auch, das Qualifying, ja, das war auch sackstark. Und da waren auch noch so ein paar andere Rennen, wo er sein Talent dann gezeigt hat. Also der wird für mich immer viel zu schlecht gemacht, aufgrund der halt ja dann auch, sein Vater investiert da irgendwie 30 Millionen, er ist gerade erstmal irgendwie 18 oder 19 und hat dann sich gleich am ersten Testtag irgendwie gedreht und sowas. Das sind nicht die besten Startbedingungen, aber Lance Stroll wird, glaube ich, seinen Weg gehen. Ja? Und er ist halt erst 18, ist halt nicht Max Verstappen, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber nächste Saison bekommt er ja wahrscheinlich einen sehr harten Brocken als Teamkollegen, ja, mit Sergej Sirotkin. Also da muss er sich jetzt mal durchsetzen. Ja,
da kommen wir gleich noch zu. Christian, davor erstmal die Frage an dich. Was hast du so als Gründe ausgemacht dafür, dass Williams so stagniert oder sogar abfällt in den letzten Jahren? Wir hatten, ich glaube, es war das Jahr 2015, was sehr stark war mit Valtteri Bottas und Felipe Massa. Und danach ist irgendwie nicht viel passiert. Man hat nicht so richtig entwickelt, hatte ich das Gefühl, wenn wir aufs Budget gucken. Gut, 120 Millionen, das ist jetzt nicht viel im Vergleich zu anderen Teams. Wenn wir da einfach auch mal Force India nehmen, darüber werden wir im nächsten Take sprechen, die haben 103 Millionen und fahren damit bessere Ergebnisse ein. Bei Williams hat irgendwie in der Entwicklung ist irgendwas stehen geblieben. Hat man sich dazu sehr auf 2015 irgendwie ausgeruht oder denkt man, ah ja, mit der Tradition wird das schon klappen und wir machen es jetzt mal erstmal den Fahrern aus. Was ist so dein Eindruck?
Ja, also erstmal vielleicht eine ganz kurze Anmerkung zu den Budgetzahlen. Wir versuchen uns ja denen möglichst wissenschaftlich zu nähern und vielleicht ganz kurz für die Leser im Background. Die englischen Teams müssen sich auch beim Handelsregister mit ihren Bilanzen eintragen. Das heißt, da können wir uns recht wissenschaftlich der Gesamtsumme nähern. Trotzdem sind diese Zahlen natürlich alle unter Vorbehalt und wir müssen die mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber immer dazu sagen. Was das Thema Williams angeht, bin ich ein Verfechter der Theorie, dass bei Williams eigentlich seit 2006 schon eine Abwärtsspirale eingesetzt hat. Und das hat sich meiner Meinung nach nie verändert. Es gab da dazwischen diese goldenen Jahre 2014 und 15, wobei golden fast schon ein bisschen übertrieben ist, aber diese guten Jahre verhältnismäßig gut im Vergleich zu den restlichen Jahren, die in diesem Zeitraum waren. Und da hat Williams, glaube ich, einfach sehr stark davon profitiert, dass der Mercedes-Motor mit Einführung dieser Hybridformel wirklich das überlegene Aggregat war. Das hat Williams einfach quasi ohne eigenes Zutun ein bisschen nach vorne gespült. Vom Chassis her glaube ich nie, dass Williams auf dem Level war, dass man gesagt hat, die gehören zu den 3-4 Top-Teams oder sie waren best of the rest. Ich glaube, da hat Williams eigentlich schon seit 10 Jahren wirklich ein Riesenproblem, den Anschluss zur Spitze zu finden. Woran das liegt, ist so leicht gar nicht zu erklären, weil die haben eine der moderneren und größeren Fabriken in Grove stehen. Die haben mit Martini eigentlich dieses Jahr, sollte man meinen, zumindest ganz gut Mittel zur Verfügung, auch mit Sicherheit ein bisschen Geld, das die von Mercedes bekommen haben für die Ablöse von Valtteri Bottas. Also es läuft da einfach nicht so und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber Frank Williams hat halt nicht mehr effektiv das Sagen. Er steht da zwar noch als Teamchef eingetragen, aber die Realität ist, und ich möchte damit gar nicht zwangsläufig sagen, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt, sondern ich stelle nur die Tatsache fest, seit Patrick Head und Frank Williams, die beiden Gründer dieses Unternehmens, sich so Mitte des letzten Jahrzehnts zurückgezogen haben, das ging auch einher mit dem Ausstieg von BMW, ging es mit Williams eigentlich sukzessive bergab, mit Ausnahme eben dieser 2 Jahre, wo man möglicherweise ein bisschen profitiert hat vom starken Mercedes-Motor. Das heißt, ich sehe da einen Trend. Die große Frage, die ich mir stelle, ist, wie geht's jetzt weiter im nächsten Jahr? Weil mit Paddy Lowe hat man einen Mann zurückgeholt, das wissen viele auch gar nicht, der war schon mal bei Williams in seinen jüngeren Jahren, der bei Mercedes sehr erfolgreich gearbeitet hat, ob Pedillo da was bewirken kann, dass mit Williams wieder vorwärts geht, werden wir sehen. Was natürlich ganz klar dagegen spricht, und das hat Ole schon angesprochen, ist die Fahrerpaarung, weil momentan läuft alles tatsächlich raus auf, also Lance Stroll ist ja fix und der zweite Fahrer wird sein, voraussichtlich Sergej Sirotkin, so wie es momentan aussieht, vielleicht Dani Kwiat noch mit Außenseitechancen ausgestattet, aber das ist natürlich keine der besseren Fahrerpaarungen. Und dann noch abschließend ein Wort zur Stärke der Fahrerpaarung 2017, die Williams hatte. Ich glaube, dass Felipe Massa das tatsächlich ganz okay gemacht hat, aber auch nicht mehr. Und in Kombination mit Lance Stroll muss man wahrscheinlich leider sagen, da gehört Williams zu den schlechteren Kombinationen in der Formel 1 momentan. Weil Stroll ist so ein bisschen Wundertüte. Ich bin beim Ole, dass der mit Sicherheit Talent hat. Weil Baku war ein bisschen Glück, aber ab dem Zeitpunkt, wo er in einer guten Position war, hat er auch alles richtig gemacht. Da gibt's überhaupt nichts klein zu reden. Aber Monza im Regen war eine echte Talentprobe. Und man sagt ja immer, dass besondere Talente besonders im Regen aufblühen. Das hat er also gezeigt. Er kann es nur irgendwie nicht regelmäßig abrufen. Also da schauen wir mal, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Für mich ist Williams ein bisschen Wundertüte.
Ja, und es kommen halt auch Teams von hinten, ne? Wie Renault, die anklopfen. McLaren wird, denke ich mal, stärker werden wollen auf jeden Fall. Also da muss man sich umdrehen. Und das war die Nachricht der Woche eigentlich. Und er hat für einige Schmunzler gesorgt, für Kopfrunzeln, für Stirnrunzeln und Kopfkratzen. Sergej Sirotkin, ein Fahrer, den wir auch regelmäßig hier genannt haben, als einer der potenziellen Kandidaten für andere Teams, der aber im Endeffekt nie wirklich ein Kandidat für einen Stammcockpit war. So, Robert Kubica sollte das bekommen, da hat man sich dann jetzt doch gegen entschieden. Dann sind ja noch namhafte Fahrer wie Pascal Wehrlein oder Dani Kwiat auf dem Markt und es wird Sergej Sirotkin. Gut, Sergej Sirotkin hat einen potenten Sponsor, der bringt, glaube ich, 17 Millionen oder sowas pro Jahr will er einpusten in Williams. Aber nur wegen des Geldes jetzt Sergej Sirotkin zu nehmen, Christian, das halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich.
Ja, also wir hören natürlich alle möglichen Signale, dass Williams finanziell, obwohl es anders sein sollte, wie ich gerade schon gesagt habe, aber nicht so toll aufgestellt ist. Und das hilft natürlich dann bei der Entscheidung für einen Paydriver. Und zweifellos fällt Sergej Sirotkin in diese Kategorie. Gar nicht so sehr wegen seines Talents, der kann schon Auto fahren, aber das können alle, die in dieser Liga sind. Aber natürlich ist er nicht ein kommender Weltmeister und das wissen die auch bei Williams. Die Frage ist, wie verzweifelt ist man wirklich? Das können wir von außen nicht beurteilen, was das Finanzielle angeht. Anscheinend ziemlich verzweifelt, weil ansonsten würde, glaube ich, ein Racer-Team, wie Williams ja immer noch ist, die Entscheidung nach anderen Gesichtspunkten treffen und es ist nicht mehr wahnsinnig viel auf dem Fahrermarkt. Das ist, muss man natürlich auch mal nüchtern feststellen. Aber ich glaube, dass man die Aussage treffen kann, dass ein Pascal Wehrlein oder auch ein Dani Kwiat rein vom Talent her Williams wahrscheinlich eher weiterhelfen könnten, als das bei Sergej Sirotkin der Fall ist. Lassen wir uns überraschen, vielleicht belehrt uns Sirotkin auch alle eines Besseren und fährt nächstes Jahr eine fantastische Saison. Aber die Konstellation, ein Team wie Williams mit zwei fast Rookies oder sehr jungen Fahrern auszustatten, das halte ich tatsächlich für sehr gefährlich und wird der sportlichen Entwicklung des Teams ganz sicher nicht helfen. Und vielleicht ist es auch zu kurzfristig gedacht, dass man des Geldes wegen so einen Fahrer da reinsetzt. Weil wenn du länger nicht erfolgreich bist, und das ist eine Erfahrung, die macht ja auch McLaren gerade sehr, sehr schmerzlich, dann bricht halt irgendwann auch das Finanzielle zusammen. Also schauen wir mal. Ich meine, Sirotkin ist noch nicht fix. Es heißt, es wird diese Woche der Fahrer noch bekannt gegeben. Schauen wir mal. Aber das kann nicht im Sinne einer sportlichen Entscheidung sein, wenn es wirklich Sirotkin werden sollte.
Ja, oder du hast gerade in der kleinen Pause zwischen den Aufnahmen gesagt, ein Paydriver, wie er im Buche steht, Sergej Sirotkin.
Ja, also definitiv. Also mit Talent hat das ja nicht wirklich was zu tun. Also der, wie Christian schon sagt, der kann natürlich grundsätzlich Auto fahren. Können aber alle. Ja, also das ist, aber da muss man sich nur mal seine GP2-Statistik angucken. Die war jetzt nicht so gut. Zweimal Dritter in der Gesamtwertung, drei Siege in ja zwei Saisons. Und sonst hat er halt auch nichts gerissen. Le Mans dieses Jahr 33. Also das muss man erstmal schaffen. Also, weiß ich nicht. Also das hat ja nichts, wirklich keine sportlichen Gründe. Und ich glaube, dass es sehr gefährlich ist. Weil natürlich kannst du sagen, okay, wir nehmen jetzt das Geld mit, ja, und machen uns, sind da irgendwie gut gefestigt. Aber wenn die dann keine Ergebnisse bringen und dann sich mit Sauber da oder Toro Rosso da hinten irgendwie battlen, dann ist das auch nicht gut, ja, wenn sie dann am Ende irgendwie Neunter sind mit irgendwie 12 Punkten oder was weiß ich was jetzt. Außer natürlich ist es so, dass Lance Stroll dann irgendwie nächstes Jahr richtig aufblüht und alles in Grund und Boden fährt. Das glaube ich immer mal nicht, ja. Vielleicht sollte man bei Williams auch mal von diesem Designkonzept des Autos ein bisschen weggehen, ja, was ja seit 2014 eigentlich exakt gleich aussieht, ja. Man sieht ja, wo es hingeführt hat, ja. Also die Williams ist zwar Fünfter in der Fahrerwertung, das ist aber sicherlich nicht das fünftbeste Auto. Das hat allein eigentlich nur was mit dem Podestplatz von Lance Stroll in Baku zu tun, weswegen die da auf dem fünften Platz sind. Und ich finde das einfach sehr, sehr, sehr kritisch da, Sergej Hodkin zu nehmen. Jetzt, Danny Kiert scheint wohl noch nicht ganz raus zu sein. Der wäre definitiv die bessere Wahl sportlich. Vielleicht ist es aber auch so, dass Papa Stroll gesagt hat, der Pascal Wehrlein, der kommt hier nicht ins Team, der ist zu gut. Ja? Also der buttert da ja 30 Millionen gut rein. Der will natürlich, dass das dann sein Sohn dann gut dasteht. Und wenn der dann irgendwie dann da ja geschlagen wird von dem Pascal Wehrlein, dann wird es vielleicht kritisch. Also es könnte vielleicht auch die Hintergründe haben. Allgemein verstehe ich das nicht. Und ja, ich weiß einfach nicht, was die da rauchen bei Williams. Oder sie trinken halt einfach zu viel Martini, das kann auch sein.
Aber ganz interessant, Christian, ne? Letztes Jahr hatten wir ja auch bei Mercedes diesen Fall, dass Lewis Hamilton, da kann man natürlich jetzt nur mutmaßen, ne? Aber gesagt hat, so Pascal Wehrlein, können Sie sich das vorstellen, dass er sagt, nee, den Wehrlein möchte ich nicht, der ist zu ambitioniert, nehmen wir lieber den Bottas, da wissen wir, der wird schon die Klappe halten. Wenn jetzt Wehrlein wirklich so eine Gefahr für andere?
Ach, ich weiß nicht, ich habe darüber mit Toto Wolff auch mal gesprochen. Ich glaube nicht, dass Pascal Wehrlein jetzt dermaßen mehr Talent hat und dermaßen besser das gemacht hätte, als Valtteri Bottas das getan hat. Ich glaube, der Unterschied zwischen den beiden ist vielleicht eher der, und das hat Toto Wolff auch immer wieder so ein bisschen signalisiert, dass Pascal Wehrlein halt eher einer ist, der wirklich sehr ambitioniert ist, ehrgeizig. Manche haben ihm in der Vergangenheit ja auch so einen Hauch von Arroganz teamintern vorgeworfen und dass das halt eher mal schneller explosiv geworden wäre zwischen einem Hamilton und einem Pascal Wehrlein, als es bei Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ist, weil Bottas ist halt echt eine coole Socke, so ein bisschen Kimi Räikkönen-Style, von dem prallen halt gewisse Dinge einfach ab. Wir sind natürlich nicht dabei bei den Meetings und Briefings, aber man kann sich Valtteri Bottas sehr schwer vorstellen in einer Rolle, wo er politische Spielchen spielt, wo er groß aufmuckt und auf den Tisch schaut. Ich glaube, das ist einfach ein ganz ruhiger Typ und das harmoniert wahrscheinlich mit Hamilton besser als einer wie Wehrlein, der, glaube ich, schon mal stinkig werden kann, auch wenn er das Gefühl hat, hier wird er ungerecht behandelt. Ich glaube, das war das, was Mercedes gemeint hat.
Ist Sergej Sirotkin der richtige Fahrer für Williams, wenn es denn fix wird? Und vielleicht wird es ja diese Woche noch fix, dann können wir nächste Woche in unserer Live-Ausgabe gerne darüber diskutieren. Am 21.12. nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr hier auf meinsportradio.de. Geht auf unsere Facebook-Seite, like die vor allem erstmal. Und dann haben wir eine Veranstaltung dort eröffnet, dort stehen alle Informationen, wie ihr anrufen könnt, wie ihr zuhören könnt. Alles natürlich auf meinsportradio.de ebenfalls. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, ob bei Williams nicht doch besser Pascal Wehrlein, so er denn nicht doch noch das Cockpit bekommt, 2018 in diesem Auto sitzen sollte. Einstweilen, eine kurze Pause. Und dann sprechen wir über Force India. Wahrscheinlich die größte Überraschung der Saison. Also bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com und formel1.de, die beiden Portale, die Starting Grid und alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren, blicken zurück auf die Saison 2017. Unser zweiter Saisonrückblick. Letzte Woche haben wir ja schon Nummer 1 gemacht mit den hinteren Teams und jetzt machen wir gerade so das Mittelfeld und die oben anklopfen und dann nächste Woche Donnerstag in unserer Live-Ausgabe ab 19 Uhr auf meinsportradio.de dann die beiden Top-Teams Mercedes und Ferrari ausführlich, aber eben auch Raum dann für eure Meinungen, Fragen zur Saison 2017. Das nächste Team, über das wir sprechen wollen, ist Force India und ich habe gerade zum Ende des Williams-Segments gesagt, die größte Überraschung der Saison und Christian gerade dann im Off, ja, schon seit 3 oder 4 Saisons. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn wir auf die Bilanz gucken, 187 Punkte in der Teamwertung, das sind 14 mehr als in der vergangenen Saison. Und 2 Fahrer, die wirklich auf Augenhöhe gefahren sind. Sergio Perez und Esteban Ocon. Sergio Perez 100 Punkte und Ocon derer 87. Aber die sind ja auch schon einige Mal aneinander geraten. Baku, Spa, Kanada natürlich. Der große Streit, dass Esteban Ocon nicht vorbeifahren durfte an Sergio Perez. Also einige Brandherde. Und das hat das Team, diese Fahrerpaarung, Perez und Ocon. Und damit möchte ich eigentlich nichts gegen Nico Hülkenberg sagen. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl auch, das zwischen Perez und Hülkenberg, das war auch auf Augenhöhe, aber Ocon und Perez, die haben sich nochmal so richtig motiviert gegenseitig, wollten immer besser sein als der andere. Das hat das Team nach oben gebracht und Christian, am Ende steht ein 4. Platz in der Konstrukteurswertung, der hochverdient ist.
Und haushoch überlegen. Also Force India hat ja 187 Punkte gemacht und mehr als 100 Punkte Vorsprung auf das 5-platzierte Williams-Team. Ja. Also das ist schon eine Menge Holz. Und ich gebe dir vollkommen recht, bei Perez Hülkenberg hatte man irgendwie das Gefühl, und da konnte wahrscheinlich keiner von beiden irgendwie was dafür, aber Prozesse und Dinge schleifen sich einfach mit den Jahren so ein bisschen ein, sodass da der letzte Hunger, vielleicht auch der letzte Ansporn, der letzte Funke ein bisschen verloren geht. Und da dieses Gefühl hatte man einfach bei Perez Hülkenberg, wohingegen jetzt kam mit Esteban Ocon einfach einer rein, der Perez, muss man so sagen, richtig einer in den Arsch getreten hat, weil für Perez war es nicht so, ach, da kommt ein Rookie, den stecke ich mal locker in die Tasche, sondern da hat er richtig, richtig Gegenwehr erhalten von Ocon und umgekehrt war es aber auch nicht für Ocon so, dass er sagte, ja, ich bin der Rookie, ich fahre dann hier direkt in Grund und Boden und sowieso klar, dass mir die Welt zu Füßen liegt, sondern die beiden haben sich einfach, genau wie du richtig analysiert hast, wirklich gegenseitig gepusht. Da wurde auch teilweise eine Rivalität draus, die eben nicht mehr gesund war fürs Team, die auch ganz konkret Punkte gekostet hat. Also wir alle haben noch Baku in Erinnerung, wo die möglicherweise ja vielleicht sogar einen Sieg weggeworfen haben durch diese Dummheiten. Nur am Ende unterm Strich war das völlig wurscht, weil wie gesagt, bei 100 Punkten Vorsprung, auch nach vorne zu Red Bull ist der Abstand ja noch größer. Also fürs Ergebnis hat es keinen Unterschied gemacht und so gesehen war diese Dynamik, die Force India da hatte, eigentlich ausschließlich positiv. Das wird man vielleicht anders beurteilen, wenn sie um 2 Punkte den 5. Platz verpasst hätten oder den 4. Aber ist halt nicht so. Und vielleicht noch ein Wort zu dem, was wir im Off ganz kurz besprochen haben, ist schon seit 3-4 Jahren eigentlich immer die Überraschung. Das finde ich tatsächlich und finde ich umso bemerkenswerter, als Force India halt eben nicht das Budget hat, wie Williams es hat oder wie Renault es hat. Und Force India hat auch immer wieder mal Personal auf mittlerer Ebene verloren. Ich erinnere mich noch, die hatten früher eine ganz enge Zusammenarbeit technischer Natur mit McLaren, wo Ian Roberts auch bei Force India war. Also da ist immer wieder mal Personal weggegangen, wo man dachte so, jetzt verlieren die jemanden High Level und jetzt kann es eigentlich nicht in der gleichen Tonart weitergehen. Auch vor der Saison 2017 hätte kaum jemand gedacht, dass die bei dieser Regeländerung, die normalerweise die großen Teams ja eher begünstigt, weil die einfach mehr Ressourcen haben, dass Force India wieder ganz klar die Nummer 4 sein würde. Und sie haben es wieder geschafft. Also ganz egal, was passiert, irgendwie halten die sich immer so in diesem Best-of-the-Rest-Bereich. Trotzdem glaube ich, dass es ganz, ganz, ganz schwierig wird, das nächstes Jahr zu konsolidieren. Einfach weil von hinten Renault als Werksteam drängt und weil da auch McLaren ist jetzt mit Renault-Motoren. Das sind schon 2 echt große Nummern, gegen die sich Force India da wehren muss. Nur, wie gesagt, die Prognose hätte ich vor 2017 genauso abgegeben. Vielleicht liege ich für 2018 wieder falsch.
Habe ich, Ole. Ne? Erinnerst du dich noch an die Saisonvorschau, die wir gemacht haben und aber auch an deine Videovorschau auf deinem YouTube-Kanal Mike Weiss Motorsport News? Habe ich genau das eigentlich auch schon vorhergesehen, dass Force India eben nicht so stark ist. Dachte zumindest, das vorhergesehen zu haben. Das ist komplett nach hinten losgegangen. Wenn wir mal schauen, 103 Millionen Euro Budget, hat Christian gerade schon angesprochen, das ist wesentlich weniger als der Rest des ganzen Feldes eigentlich. Und was ist die größte Stärke, würdest du sagen, von Force India? Welche Stärke haben sie 2017 in deinen Augen ganz besonders stark herausstechen lassen?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, sie machen einfach das meiste aus den Ressourcen, die sie haben. Sie machen gefühlt einfach nichts unüberlegt, ja. Also Stichwort, wo wir gerade bei Williams waren, die einfach der Gesellschaft in das Cockpit setzen. Das will die, glaube ich, nie machen. Ja? Beziehungsweise Williams, auch wieder das eigentlich das beste Beispiel, die verlassen sich halt auf ihr Autodesign, was sie seit 2014 eigentlich haben und denken, ach komm, das wird schon klappen, so. Tut's aber nicht. Und Force India entwickelt sich dann halt immer so ein bisschen weiter, hat immer so ein bisschen Feinheiten da drin. Und natürlich, sie haben halt auch eine bärenstarke Fahrerpaarung. Das muss man auch ganz klar sagen. Die hatten sie natürlich in den vergangenen Jahren auch mit Perez und Hülkenberg. Dieses Jahr allerdings glaube ich noch mehr, weil Esteban Ocon ist halt einfach ein begnadeter Fahrer. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, er ist der neue Alain Prost, aber es geht schon so in die Richtung. Ja? Und der wurde ja ins Cockpit gesetzt statt Pascal Wehrlein. Und das hat, glaube ich, auch seine Gründe. Und die hat man dieses Jahr, glaube ich, gesehen. Und die waren leider absolut auf einem Top-Niveau und haben ja auch eigentlich quasi immer Punkte geholt. Ich glaube, nur in Baku nicht oder so. Und das finde ich dann schon bemerkenswert. Also ich glaube, die Kombination aus einfach gut überlegten Entscheidungen und einer guten Fahrerpaarung begünstigen das einfach, dass sie da einfach so gut sind. Nächstes Jahr weiß ich nicht. Also ich würde auch sagen, in der Theorie müsste es so sein, dass sie da irgendwie ein bisschen weiter nach hinten durchgereicht werden, eben wegen Renault und wegen McLaren. Allerdings hat man dann immer noch Sergio Perez und Esteban Ocon im Cockpit. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, die werden auch nächstes Jahr wieder gut sein. Also es ist ja, der Ursprung hängt ja im Jordan-Team. Und die haben ja damals auch immer sehr, sehr viel aus ihren Ressourcen gemacht und waren halt auch immer, ja, Force India ist jetzt eigentlich quasi da, wo Jordan früher auch immer war. Das finde ich eigentlich recht bemerkenswert. Und es ist ja sogar so, dass sie ja dann sogar große Sponsoren irgendwie an Land ziehen mit BWT dieses Jahr, die uns dieses fantastische Design gebracht haben. Ich habe letztens noch einen Vergleich gesehen zwischen der alten Force India Lackierung, die man ja noch bei den Tests hatte, und dem neuen. Und meine Fresse sah das vorher scheiße aus. Also das ist halt auch ganz interessant. Und ich finde es bemerkenswert. Und ich bin da echt gespannt auf nächstes Jahr.
Christian, Kevin, kann ich an der Stelle noch eine kleine Insider-Information einstreuen, was vielleicht für diese Stärke in der Breite und in der Tiefe des Teams, die Force India einfach hat, spricht. Nämlich Ottmar Safnauer, das wissen wir, das wurde in den Medien eigentlich nirgends berichtet und auch wir haben es nicht getan, aber ich glaube, man kann das jetzt mal sagen. Der hat auch mit Renault gesprochen und Renault wollte ihn haben als zweite Führungspersönlichkeit neben Cyril Labitte-Poul. Und Ottmar Safnauer hat dann trotz wesentlich mehr Geld, das ihm da angeboten wurde oder über das gesprochen wurde zumindest, hat dann gesagt, nein, du, ich habe ja alles, mir geht's gut, mir macht das bei Force India richtig Spaß, warum sollte ich weggehen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Symbol für die Stärke und für dieses Uneitle, was Force India so stark macht. Weil was wir nicht vergessen dürfen ist, im Hintergrund steht immer noch ein Vijay Mallya, der richtig die Kacke am Dampfen hat, was seine rechtlichen Geschichten bezüglich Steuern und so weiter, Steuerhinterziehung in Indien angeht. Aber das tangiert eigentlich das Rennteam alles nicht. Als das angefangen hat, haben alle gesagt, ja genau, in einem Jahr ist verkauft und überhaupt wurde das Team medial schon dreimal verkauft, glaube ich, seither. Aber es gehört immer noch denen. Es wird immer noch von denen kontrolliert. Es ist immer noch erfolgreich. Und ja, das liegt mit Sicherheit an der großen Breite und auch an dem Mindset, der bei diesem Team einfach da ist.
Ja, es ist so, dass du mir jetzt hier die Überleitung weggenommen hast. Also ich wollte über Mallya sprechen und über das Ganze. Klar, dieser Verkauf des Teams, der Namenswechsel steht ja auch immer noch irgendwie im Hintergrund. Force One soll es ja mal irgendwann heißen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt soweit kommt. Nee, ist es raus. Mhm. Ist es,
ja, wegen dieser Problematik, wegen der Formel 1, glaube ich.
Ah, okay, wirklich. Gut. Mhm. Dann wäre das Formel-1-Logo ja noch besser gewesen, eigentlich das neue,
wenn es dann Force One hieß. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über das Formel-1-Logo. Oder haben wir schon gesprochen?
Haben wir, ne? Haben wir. Können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, eine Live-Ausgabe. Ja. Christian, eine Abschlussfrage zu Force India. Ist Force India das effizienteste Team der Formel 1?
Ja. Kurze Antwort.
Ja, würde ich auch sagen, weil wenn ich mich daran erinnere, wie sie dann angefangen haben, auch auf dieser Haifischflosse noch diese kleinen Dinosaurier Flügelchen drauf zu machen, damit noch mal ein bisschen was rausgeholt haben. Also da hast du schon recht gehabt, Ole, auch was du gerade gesagt hast, sie holen aus den wenigen Ressourcen, die sie haben, einfach das meiste raus und da kann man eigentlich nur für applaudieren. Ich mach's jetzt nicht, aber man könnte es tun.
Ja, ich glaube, die laufen halt auch so ein bisschen unterm Radar. Ja. Und deswegen können sie halt einfach in Ruhe irgendwie Sachen entwickeln und dann so wie diese geriffelte Dings da, das einfach mal bringen, ja, weil da wird nicht so drauf geguckt wie bei Ferrari oder Mercedes. Die haben halt nicht den Druck, dass wenn sie jetzt ein Update bringen, das muss auch dann zünden, ja. Die können halt da einfach, haben das wahrscheinlich schon ein halbes Jahr vorher eine Entwicklung gehabt oder sowas, haben das dann einfach mal gebracht. Aha, okay, das ist jetzt drauf, ja. Okay. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil. Die sind halt Vierter in der Konstrukteurs-WM und auch was die Beachtung angeht, sind sie halt noch weiter hinten. Ne? Da sind halt noch McLaren und Williams und so noch viel weiter davor und die können einfach ihr Ding machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel dazu.
Christian, was würdest du eigentlich sagen, wie wird Force India denn beachtet im Fahrerlager? Wie wird Force India wahrgenommen? Ist das so ein bisschen wie RB Leipzig im Fußball oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, RB Leipzig glaube ich gar nicht. Also eine Zeit lang wurde Force India mit Sicherheit ein bisschen belächelt in der Branche, einfach wegen Vigemalia, weil er doch, wie soll ich das jetzt sagen, oh, ich meine es nicht despektierlich, aber er hat halt so ein bisschen eigenes Gehabe mit seinen Goldkettchen und so King of Good Times, wie er sich ja selbst genannt hat. Aber Vigemalia ist jetzt nicht mehr da im Paddock. Vielleicht ist das sogar hilfreich, dass sich das Team auf das konzentrieren kann, was es letztendlich sportlich zu tun hat, weiß ich nicht. Und die anderen Leute, die da sind, sind eigentlich vom Auftreten her relativ low-key. Also Rob Fearnley, Ottmar Safnauer, Andy Green, das sind mit Sicherheit alles sehr, sehr schlaue Köpfe. Aber die treten jetzt nicht mit dem gleichen Auftreten auf, wie nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Toto Wolff oder Helmut Marko. Die machen einfach da ein bisschen mehr Krawall um das, was sie tun. Teile ich die Einschätzung vom Ole komplett. Also die Aufmerksamkeit, die Force India genießt, ist eine geringe eigentlich, verhältnismäßig zu dem, was sie liefern. Die arbeiten halt einfach still dahin, machen alles richtig, bringen immer wieder, haben wir auch gerade schon angesprochen, technische Innovationen auch. Also auch deren Nasenlöcher-Konzept hat ja noch niemand anderer nachgebaut, aber bei Force India funktioniert es wunderbar, es ist echt eine Innovation, einzigartig in der Form in der Formel 1. Also machen alles richtig aus diesen kleinen Mitteln und kriegen das irgendwie gebacken, ohne groß Politik, Eifersüchteleien, Intrigen anscheinend. Zumindest wäre uns nichts groß bekannt und das ist echt bewundernswert, kann man nur einen Hut vorziehen.
Bin ich sehr gespannt, wie das dann nächstes Jahr laufen wird. Ein Team haben wir noch in diesem zweiten Saisonrückblick hier bei Starting Grid auf meinsportradio.de. Das ist Red Bull Racing. Nur Dritter in der Konstrukteurswertung. Letztes Jahr ja noch Zweiter gewesen. Müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Ist auch so ein bisschen Sorgenteam gewesen, gerade in der ersten Saisonhälfte. Blicken wir drauf zurück, aber an dieser Stelle nochmal die Einladung für euch, uns natürlich auch bei Twitter uns zu folgen und uns zu schreiben, eure Fragen, Meinungen zur Sendung. Das könnt ihr tun, wenn ihr Christian erreichen wollt. Christian Immervoll ist das @christian_n. So herum
genau. Muss
es sein, genau. Für Ole Waschkau ist das Mike Weiß, MIKEVICE. Und mich erreicht ihr unter @ks_0811. Und wenn ihr @meinsportradio.de folgt oder @meinsportradio oder @mst_f1 oder formel1.de, könnt ihr natürlich die ganzen Portale erreichen und der Hashtag StartingGridMSR. Damit sehen wir auch immer direkt eure Meinungen und Fragen. Bringt die auch gerne in die Sendung ein. Und nächste Woche sollt ihr mitmachen. Da seid ihr hier gefragt. Ruft an, diskutiert mit uns über die Formel 1. Es wird auch, denke ich, mal wieder ein bisschen emotional. Davon kann man ausgehen, gerade wenn wir dann über Mercedes und Ferrari sprechen, über Hamilton und Vettel. Und ihr wisst ja, wir lassen auch
über Baku.
Ja, also wir werden alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, das wird auch teilweise echt kontrovers. Also würden wir uns freuen, wenn ihr euch an dieser Diskussion beteiligt. Ruft an, seid dabei, schreibt eine Mail. #StartingGridMSRLive wird das nächste Woche dann sein. Und alle Informationen gibt's auf unserer Facebook-Seite, die ihr liken solltet und auch gerne bei der Veranstaltung auf Teilnehmen drückt. Gut, kurze Pause, dann geht's weiter mit Red Bull Racing hier im Saisonrückblick in Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ein letztes Mal für diese Woche, unser zweiter Saisonrückblick des Jahres 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Wir sprechen jetzt gleich noch über Red Bull Racing. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de. Letzte Woche haben wir bereits unseren ersten Saisonrückblick veröffentlicht. Könnt ihr gerne im Archiv auf iTunes, wo ihr uns auch gerne mit 5 Sternen rezensieren dürft und ein paar Worte hinterlassen dürft. Könnt ihr euch da anhören, runterladen für nächste Woche als Vorbereitung natürlich, eure Hausaufgaben sozusagen für unsere Live-Sendung nächste Woche Donnerstag, der 21. Dezember um 19 Uhr auf meinsportradio.de. Dann diskutieren wir über alles das, was die Saison so hergegeben hat. Und das letzte Team, über das wir sprechen wollen in dieser Woche, ist Red Bull Racing. 368 Punkte in der Teamwertung, hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Es sind allerdings 100 weniger als 2016. Ja, und die erste Saisonhälfte, die war natürlich irgendwie zum Vergessen. Ole und ich, wir haben ganz mutig Daniel Ricciardo als Weltmeister getippt. Wir haben Red Bull richtig viel zugetraut. ja, und das ging irgendwie nach hinten los. In der zweiten Saisonhälfte wurde es dann besser. Vor allem Max Verstappen musste natürlich unter dem Motorenproblem leiden. Ironischerweise, in der zweiten Saisonhälfte war es Daniel Ricciardo, der die Probleme hatte. Also so richtig Konstanz will bei Red Bull nicht einkehren. Schauen wir nochmal kurz auf die Fahrerpaarung. Daniel Ricciardo 256 Punkte eingefahren, Max Verstappen derer 204. Wenn wir die ganzen Ausfälle von Max Verstappen mal so ein bisschen mit reinrechnen, hätte Max Verstappen Daniel Ricciardo definitiv geschlagen in dieser Saison. Und ich würde die These aufstellen, Christian, und du hast es gerade bei Renault, glaube ich, war's, mit Hülkenberg und Sainz gemacht, was ich sehr interessant fand. Für mich ist Daniel Ricciardo und Max Verstappen die beste Fahrerpaarung fahrerisch hinter dem, was Mercedes zu bieten hat. Was würdest du da sagen?
Das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Fahrerpaarung, da gebe ich dir recht, weil Mercedes hat eine sehr gute Paarung, Ferrari hat auch eine sehr gute Paarung, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, wobei Kimi Räikkönen sein Talent nicht mehr ganz abschöpft wahrscheinlich. Und Red Bull hat von den Top-Teams wahrscheinlich die ausgeglichenste. Ich sehe zunehmend Max Verstappen da auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube, da hat Danny Ricciardo eine ganz schöne Challenge vor sich in den nächsten Jahren, wenn er das Niveau von Verstappen halten muss. Aber mit einer Einschätzung, die du jetzt vom Leder gelassen hast, gehe ich nicht ganz d'accord, nämlich, dass Max Verstappen Ricciardo locker geschlagen hätte ohne seine Ausfälle, weil ich glaube, dass Danny Ricciardo, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber auch nur einen Ausfall weniger hatte als Verstappen. Also die hatten beide viel Pech und, oder was heißt Pech, das war auch natürlich teilweise Unvermögen des Teams, wenn technische Ausfälle da sind, aber ja, da hat man nicht alles ausgenutzt. Red Bull hat einfach die Möglichkeiten nicht genutzt, die man hatte. Was manchmal so spät im Jahr schon wieder ein bisschen vergessen wird. Am Jahresanfang gab es da ja diese Diskussion um dieses angebliche Wunderfahrwerk, wo wir nie so richtig schlau wurden, ob es das denn je gegeben hat oder nicht. Oder ob der Verbot davon eine Rolle gespielt hat. Wir wissen es nicht genau, wir werden es auch nicht genau erfahren. Tatsache ist, Red Bull hat, und das war nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren, so relativ lange gebraucht, bis sie denn mal in Schwung kamen. Als sie denn da mal in Schwung waren, lief es eigentlich wirklich richtig gut, weil Max Verstappen war ja in den letzten paar Rennen sogar der Fahrer mit den meisten Punkten aller Fahrer. Also hätte man diese Form schon im ersten und zweiten Saisondrittel auch gehabt, dann wären die vielleicht sogar tatsächlich um den WM-Titel mitgefahren. Nur bei uns in Österreich gibt es ein schönes Wort dafür, Hettivari. Gerhard Berger wurde oft abfällig so bezeichnet. Das ist bei Red Bull ein bisschen so gewesen in den letzten beiden Jahren. Schauen wir mal, gegen Jahresende war es deutlich besser. Wenn sie diesen Schwung mitnehmen können, sieht es für nächstes Jahr, glaube ich, ganz gut aus. Ansonsten wird es schwierig.
Hier in Deutschland sagt man, wäre Fahrradkette.
Haben wir aber letztes Jahr auch gesagt.
Ja.
Wäre Fahrradkette,
ja. Haben wir letztes Jahr tatsächlich auch gesagt, ne, Ole? Ja. Also da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis aus dem, was wir letztes Jahr aufgestellt haben an Prognosen für Red Bull und an dem, was wir jetzt haben. Ja, es ist die fehlende Konstanz, irgendwie das über ein Jahr abrufen zu können, was die sich in der zweiten Saisonhälfte so hart erarbeiten. Und schade drum, weil es wäre sicherlich auch mit Hinblick auf Ferrari nächste Woche dann doch noch ein bisschen was drin gewesen.
Ja, sicherlich. Was man natürlich bedenken muss, ist auch, dass zum Beispiel, da erklären sich auch so ein bisschen die 100 Punkte, die da fehlen. Denn Ricciardo hatte 2016 überhaupt keinen Ausfall. Dieses Jahr, glaube ich, ich weiß es nicht genau, aber es waren dann schon
ein paar. Jetzt zählen wir es mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei Ricciardo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei Verstappen.
Ja, das aber ist natürlich schon mächtig, ne? Also
Red Bull ist das einzige Team mit egal, Mercedes in dieser Top 3, die nicht beide immer ausgeschieden sind. Bei Ferrari ist ja einmal, war es einmal ein Doppelnuller.
Wo war das?
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Singapur.
Ja.
Ja, und wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, dass Hamilton gar keinen Ausfall hatte, ja, und ich glaube auch immer in die Punkte gefahren ist, darf man dann nicht unterschätzen. Also wenn man jetzt die 6 Ausfälle mal abzieht, beziehungsweise die 7, dann wäre die Statistik sehr viel besser. Und das ist natürlich schon, muss man halt auch einfach sagen, sehr, sehr schwach. Ja, weil in der heutigen Zeit, wo man ja quasi gar nicht mehr ausfällt, vielleicht höchstens 1-2 Ausfälle im Jahr, ja, außer natürlich vielleicht ein bisschen weiter hinten im Feld, dann ist es schon nicht so gut. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und das ist so ein bisschen so, das hat so einen faden Beigeschmack. Also wenn sie das zum Beispiel abstellen, ja, und beide dann wirklich mal ins Ziel kommen und dann halt auch wirklich mal um die Siege holen können, die sie eigentlich holen könnten, ja, dann sieht's halt auch schon ganz anders aus, weil das Auto an sich haben sie. Und gerade in der zweiten Saisonhälfte war es dann ja doch schon deutlich, deutlich besser als in der ersten, wo ja eigentlich quasi so mehr oder weniger gar nichts lief, ja. Trotzdem hat man natürlich 2 Rennen gewonnen dieses Jahr. 3 Rennen sogar, Entschuldigung. Max ist dann mal ja 2 gewonnen und Ricardo 1. Also das ist, wir gewinnen halt gefühlt immer nur 3 Rennen im Jahr, so die letzten Jahre. Also ja, ich hoffe für Red Bull, dass sie es nächstes Jahr halt einfach mal irgendwie hinkriegen, ja? Dass sie das mal abstellen können, dass sie so schnell ausfallen. Und dann könnte es natürlich sehr interessant werden, weil ich sehe das halt auch nicht so, dass der Max Verstappen einfach Daniel Ricciardo mal ganz so locker so schlägt. Weil wir hatten das ja letztens schon hier thematisiert, Stichwort Sebastian Vettel und Mark Webber. Ich glaube nicht, dass Daniel Ricciardo der neue Mark Webber ist, ehrlich gesagt. Also deswegen, vielleicht sehen wir nächstes Jahr auch eine Überraschung, sie fahren da sogar wirklich um die WM mit. Also wer weiß. Also insgesamt dann aber, wenn man es betrachtet, an sich ein ganz gutes Jahr für Red Bull, wären da die vielen Ausfälle nicht. Aber das ändert sich ja hoffentlich dann ab 2019 mit Honda.
Ja, genau. Dr. Marco ist ja so ein bisschen der fleischgewordene Anspruch von Red Bull Racing, Christian, wenn man das mal so formulieren möchte. Also dem merkt man das auch an, wenn ihm was nicht passt. Und dieser Anspruch, den Red Bull auch an sich selber stellt, den stellt er ja auch an die Fahrer. Ja, und wir diskutieren sehr oft über diese Webber-Geschichte, wie ist der Vergleich, Webber-Ricardo zu ziehen. Damit Daniel Ricciardo nicht unter die Räder kommt bei Red Bull Racing, würdest du ihm empfehlen, noch vor Beginn der nächsten Saison seinen Vertrag zu verlängern?
Nein, wenn es so einfach wäre, würde ich ihm empfehlen, gewinn die ersten 3 Rennen und mach dann einen neuen Vertrag. Okay, das wäre, glaube ich, die beste Strategie. Aber tatsächlich aufgrund dieser Konstellation, dass Verstappen schon seinen Vertrag in der Tasche hat und der natürlich auch mit einer fetten Gehaltserhöhung versehen ist, auch völlig zu Recht, steht schon Danny Ricciardo so ein bisschen unter Druck. Also ich glaube, zeichnen wir mal den Fall, dass er aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ein bisschen schwer in die Saison startet, vielleicht dann auch nicht nur Pech mit dem Auto hat, sondern Verstappen läuft es irgendwie gut und bei Ricciardo irgendwie nicht so. Solche Phasen gibt es ja, das kann passieren. Und dann steht plötzlich nach 5 Rennen ohne Vertrag da, in einer nicht ganz angenehmen Situation, wo man sagt, wenn du da bei Dr. Marco anklopfst, wird er sagen, ja super, lieber Daniel, da geben wir dir aber gern 5 Millionen mehr in Zukunft. Also es kann schon passieren. Ich glaube tatsächlich, da ist Verstappen in der komfortableren Position und es ist so ein bisschen Druck auf Daniel Ricciardo jetzt intern da. Umgekehrt stimme ich wieder dem Ole zu, das ist noch lange keine Mark Webber-Situation und Danny Ricciardo hat sicher die Fähigkeiten, das aus eigener Kraft zu drehen oder eben nicht passieren zu lassen, dass er in diese Rolle gestempelt wird. Aber die Gefahr, dass das passiert, die ist ein bisschen vorhanden.
Die hatte Mark Webber aber auch, Christian.
Was hatte er auch, wie meinst du
das? Er hatte zu Beginn auch die Chance, sich da festzubeißen, bevor Sebastian Vettel dann als Red Bulls Darling ankam.
Ja, ja, absolut. Das ist so. Und ich glaube, Mark Webber hat sich ja auch zumindest ein Jahr lang und auch relativ lang ganz gut gewehrt, weil es war ja auch bis zum Ende nicht so, dass das, klar wurde es irgendwann stärker, Nummer 1, Nummer 2 Positionierung, aber eigentlich hat Mark Webber immer wieder ganz gut dagegen gehalten und war immer wieder dazu in der Lage, Sebastian Vettel aus eigener Kraft zu schlagen. Nur über die Gesamtdauer einer Saison gesehen, konnte er eigentlich nur ein Jahr lang wirklich mithalten und das war 2010. Da hat er ein bisschen Pech gehabt und jetzt machen wir mal kurz einen Ausflug in die Formel-1-Historie. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, wie die Karrieren von Mark Webber und Sebastian Vettel verlaufen wären, wenn dieses Finale in Abu Dhabi genau anders ausgegangen wäre.
Ja, das werden wir nie erfahren. Das werden wir tatsächlich nie erfahren. Aber ich finde, Red Bull Racing ist irgendwie jedes Jahr ein spannendes Team, über das man sehr viel sprechen kann, Ole, weil es einfach sehr viele Facetten gibt, die dieses Team auch ausmachen. Sei es jetzt die Fahrerpaarung, sei es Adrian Newey, der ja mal mehr involviert ist, mal weniger involviert ist in das Auto. Christian, sowieso, was würdest du sagen, ist die Wichtigkeit von Adrian Newey heutzutage noch?
Sprichst du mich an oder Ole?
Ja, Christian.
Sorry. Ich glaube, dass Adrian Newey sehr, sehr wichtig ist für Red Bull und man merkt das daran, dass er sich ja schon weit rausgezogen hat aus diesem Projekt, zwar immer noch mithilft, aber auch sehr viel für Red Bull Technology macht, also auch diesen Aston Martin Valkyrie, diesen Supersportwagen, der da rausgekommen ist, das ist ja zum großen Teil seines Geistes Kinde. Und ich glaube, die sportliche Führung hätte ihn viel lieber stärker in die Formel 1 involviert. Man merkt das ja auch daran, wenn denn mal die Hütte brennt, so wie es dieses Jahr nach den ersten paar Rennen der Fall war, dann kommt plötzlich Adrian Newey wieder an und versucht zu reparieren. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur sein Verdienst war, aber je länger die Saison gedauert hat, desto besser lief es dann ja auch wieder. Die Ansage von Red Bull ist auch die, dass sich mit Adrian Newey's Involvement, wie sagt man auf Deutsch, mit seiner Beteiligung am Formel-1-Team nicht wahnsinnig viel ändern wird für nächstes Jahr. Also er wird wieder seine Sonderprojekte machen. Ich persönlich glaube, Dr. Marco und Christian Horner würden sich sehr stark wünschen, dass Adrian Newey mehr Formel 1 machen würde. Aber ich glaube, das ist einfach der Deal, den er als Bedingung gesetzt hat. Er möchte sich einfach kreativ auf anderen Feldern austoben und deswegen ein bisschen weniger Formel 1 machen.
Okay, Ole, um jetzt für dich noch die Abschlussfrage zu spinnen, die ich gerade mit vielen Worten versucht habe zu spinnen. Ist Red Bull das spannendste Team der Formel 1?
Ja, also definitiv. Also bei neben McLaren so ein bisschen. Ja. Also wo ja auch viel passiert. So
obwohl, irgendwie. Da finde ich halt den Hintergrund weniger spannend. Da machen halt Zac Brown und so, machen halt viel gute Arbeit, aber davon kriegst du nicht so viel mit, während so ein Dr. Helmut Marko ja auch viel in der Öffentlichkeit steht und Christian Horner mal ein Interview gibt, wo er mal einen raushaut. Also da gibt's irgendwie mehr Geschichten.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen an Red Bull selbst, also an der Marke Red Bull, beziehungsweise wie sich Red Bull so ein bisschen inszeniert. Das ist ja alles so ein bisschen lockerer, bisschen cooler, bisschen hier groß pompös irgendwie so ein bisschen. Und deswegen kriegt man da natürlich auch mehr mit, auch weil natürlich Helmut Marko eine schillernde Persönlichkeit einfach ist. Ja? Also das, der ist halt kein Frederic Vasseur oder so, ja, oder Monisha Kaltenborn, also das ist schon Charakter und generell, ja, Red Bull ist immer so ein bisschen, ich finde die ja eigentlich ganz cool, also da greift das Marketing perfekt bei mir, muss man sagen, aber auch so, weil sie halt natürlich auch gute Leistungen irgendwie dann bringen. Und da ist irgendwie auch immer was los, wirklich. Also die haben auch, und die haben natürlich auch eine coole Fahrerpaarung, ja, mit Daniel Ricciardo und Max Verstappen, die sich ja auch ganz gut verstehen, außer in Ungarn, dieses Jahr. Aber so generell, das ist irgendwie, also es ist nicht so langweilige Leute einfach wie Kevin Magnussen oder so, ja. Deswegen, und ich hoffe wirklich, dass sie dann vielleicht auch wieder nächstes Jahr den Sprung schaffen werden, um die WM kämpfen können, weil seit Sebastian Vettel da weg ist, läuft es ja dann auch nicht mehr ganz so gut. Ja, aber sie sind ja dann auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Also das wäre ganz cool eigentlich. Ein WM-Kampf zwischen Ricciardo und Verstappen, beziehungsweise wenn die da wirklich Siege aus eigener Kraft holen können, so wie sie es ja eigentlich auch dieses Jahr schon gemacht haben, würde ich das sehr gut finden.
Letzte Woche war es der erste Saisonrückblick mit den hinteren Teams, mit Sauber, mit Haas, mit McLaren und mit Toro Rosso. Heute Renault, Williams, Force India und Red Bull Racing. Genug Stoff für euch Themen zu überlegen für nächste Woche. Nächste Woche Donnerstag die große Live-Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Donnerstagabend, 19 Uhr, meinsportradio.de. Einschalten, anrufen, dabei sein. Die Telefonnummer gibt's auf meinsportradio.de, gibt's auf unserer Facebook-Seite. Wir möchten mit euch diskutieren. Wir laden euch sehr herzlich ein, dabei zu sein. Und wir lassen das Formel-1-Jahr 2017 gemeinsam ausklingen. Ich freue mich sehr drauf. Mein Name ist Kevin Scheurer, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören heute und bedanke mich natürlich auch bei unserem Experten von motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Immervoll.
Bitte gerne.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Ich glaube, das war doch ein sehr interessanter zweiter Jahresrückblick. Wir haben natürlich auch einige aktuelle Themen angesprochen, wie mit Gesi Rutgen und Williams. Und ich hoffe, dass wir das nächste Woche dann auch machen können, ja, wenn ihr anruft. Also bitte zahlreich anrufen. Ja? Ich glaube, es gibt für diese Saison genug zu besprechen. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an den Kommentaren von euch, dass da doch sehr viel Redebedarf ist. Also freue ich mich auf nächste Woche. Bin gespannt, ob wir über was anderes reden, außer Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Baku. Oder generell Singapur auch, ganz weit vorne, glaube ich. Aber ich lasse mich gerne überraschen und freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.